Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Mein Name ist Thea Mengele und ich lese jetzt aus meinem Debütroman Connect. In dem Roman geht es um Ava. Ava ist Ende 20 und Designerin in einer Werbeagentur. Und sie befindet sich so ein bisschen in einer Lebenskrise. Und da werde ich jetzt erstmal ein Stück lesen und dann erzähle ich ein bisschen, wie es weitergeht und lese dann noch ein Stück. Also ich lese jetzt das erste und zweite Kapitel zuerst. Ava kann nicht atmen. Sie drückt die Handflächen gegen die Wände der engen Toilettenkabine, als könnte das die Welt davon abhalten, unter ihr wegzukippen. Hände und Füße sind wie in Eiswasser getaucht und in ihren Ohren rauschen Millionen Wasserfälle. Sie weiß nicht, ob da noch jemand ist in den Kabinen neben ihr, weiß nur, dass Luft in ihre Lungen muss, weiß nur, dass sie nicht ohnmächtig werden darf. Als wäre alles endgültig vorbei, wenn sie auch noch diesen Rest von Kontrolle verlöre. Atmen, denkt sie. Hätte sie noch Luft übrig, würde sie darüber lachen, dass ihr Körper nicht mehr weiß, wie etwas so Selbstverständliches funktioniert. Atmen. Es dauert Stunden, Tage, Jahre, bis ihr Atem endlich wieder tiefer geht, das Rauschen in ihren Ohren nachlässt. Vorsichtig löst sie die Hände von den Wänden, die Welt kippt nicht weg und sie ist noch immer hier. Sie lauscht auf Geräusche aus den anderen Kabinen, hört nichts. Draußen auf dem Gang Schritte, irgendwo klingelt ein Telefon. Sie entriegelt die Tür, geht mit unsicherem Schritt zum Waschbecken, lässt warmes Wasser über ihre unterkühlten Hände laufen. Im Spiegel sieht sie noch die Schatten der Angst. Sie versucht, ihr Gesicht wieder in Ordnung zu bringen, die Mundwinkel weiter nach oben, viel weiter, die Augen weniger aufgerissen. Ein Muskel in ihrer Wange zuckt. Sie schöpft sich Wasser ins Gesicht, probiert es noch einmal, schon besser. Eine Weile noch betrachtet sie ihr Gesicht im Spiegel, als fände sie darin eine Antwort. Dann kehrt sie zurück ins Büro. Sie hat das Gefühl, ewig weg gewesen zu sein, doch Mel und Liz sagen nichts zu ihrer Abwesenheit. Es muss weniger Zeit vergangen sein, als sie dachte. Liz ist aufgedreht, zappelig, als wäre sie diejenige, die befördert worden ist. Mel ist noch dabei, ihr die Einzelheiten von dem Gespräch mit Jan zu erzählen, dass sie minimal weniger Gehalt bekommen, als sie gefordert hatten, dass Jan natürlich betonen musste, mit der Beförderung käme auch mehr Arbeit auf sie zu. Als Senioren habt ihr schließlich mehr Verantwortung, äfft Mel ihn nach, als ob wir das nicht wüssten. Aber das ist wieder so typisch. Sie kommen nicht drum herum, uns zu befördern, aber damit wir unter unserem plötzlich aufgeblähten Ego bloß nicht zusammenbrechen, wollen sie dafür sorgen, dass wir uns ein kleines bisschen überfordert vorkommen. Mel lacht. Das ist so armselig. Die Luft fühlt sich leer geatmet an. Aber öffnet das Fenster. Für Mel ist jeder Versuch, ihr Vorankommen zu boykottieren, nur ein weiterer Ansporn. Als wäre ihr Triumph umso größer, je mehr Widerstand sich ihr entgegenstellt. Ein fast synchrones Pling ertönt aus allen drei Rechnern. Betreff: Work hard, party harder. Eine gute Nachricht für alle Bierliebhaber. Ab sofort könnt ihr es nicht nur trinken, sondern auch Werbung dafür machen. Wir haben den What the Beer Etat gewonnen. Darauf müssen wir anstoßen. Heute ab 18 Uhr Dachterrasse. Hunger ist keine Ausrede, nicht aufzutauchen. Immerhin ersetzen 7 Bier eine Mahlzeit. Und für alle, denen das nicht reicht, gibt es auch Pizza. Bis später. Die Geschäftsführung, a.k.a. Dave, Matthias und Tobi. Perfektes Timing. Mel hat die Mail auch gelesen und sofort beschlossen, eine inoffizielle Beförderungsparty daraus zu machen. Widerstand zwecklos. Ava will allein sein. Sie will auf keinen Fall allein sein. Vielleicht wird sie verrückt. Ab auf die Terrasse, ruft Mel und klappt ihren Laptop zu. Ava ist froh, draußen zu sein, auch wenn der Wind scharf über die Dachterrasse zieht. Gierig saugt sie die kühle Luft ein, bekommt fast genug davon in die Lungen. Zwei Praktikantinnen, deren Namen sie nicht kennt, stehen als Scherenschnitte vor der untergehenden Sonne. Zwei einander entgegengereckte Bierflaschen, die sich beinahe berühren, aber nicht ganz. Lockiges Haar, durch das an einigen Stellen das Abendlicht blitzt. Der Auslöser von Avas Handykamera tut so, als wäre er eine Spiegelreflex, klackt, obwohl er nicht müsste. Drei Filter später kommt das Bild einigermaßen an die Realität heran, hat die gleiche Bierwerbungsleichtigkeit. Hashtag WorkBeerBalance. So wie das Bild aussieht, denkt Ava, müsste sie sich fühlen. Sie stopft das Handy zurück in ihre Gesäßtasche, zieht die Ärmel ihrer Jacke über die Hände um die Kälte der Bierflasche weniger zu spüren. Neben ihr faltet sich Mel auf dem Sofa zusammen, zieht die Füße unter sich, bevor sie ihre eigene Flasche gegen die von Ava klirren lässt. Auf den nächsten Schritt zum Boss. Ava versucht zu lachen, doch in ihr zieht sich etwas zusammen. Sie kippt einen großen Schluck Bier in sich hinein, in der Hoffnung, dass es den Klumpen in ihrem Inneren auflöst. Aber alles, was sie davon hat, ist ein bitterer Geschmack im Mund. Sie lässt die Bierflasche über ihre Schläfen rollen, doch die Kühle geht nicht tief genug. Bestimmt ist sie nur erschöpft. Sie muss sich ausruhen, sich erholen. Dann wird sie sich auch freuen können, oder? Lass uns tanzen. Mel zieht sie vom Sofa hoch. Irgendwer hat Britney Spears angemacht und eine Gruppe von Leuten tanzt pseudo-ironisch. Aber ist immer schon beeindruckt gewesen von Mels scheinbar unerschöpflicher Energie. Auf der Tanzfläche gewinnt ihr schlaksiger Körper an Kontrolle und während Ava nur alibimäßig ein bisschen vor sich hin wippt, gibt Mel im Mittelpunkt der Tanzenden eine perfekte Britney-Imitation ab. Dann wird Britney ziemlich abrupt von einem harten elektronischen Beat abgelöst, der in Ava vibriert wie ein tausendfach verstärkter Herzschlag. So unauffällig wie möglich tanzt sie sich aus dem Kreis hinaus, geht zurück ins Büro, um ihre Sachen zu holen. Als sie 6 Etagen tiefer aus dem Gebäude tritt, meint sie noch den stumpfen Beat zu hören und ein entferntes Lachen, das vielleicht Mels ist. So, jetzt überspringe ich ein Stück. Nach dieser Szene trifft Ava zufällig auf einer Ausstellung eine ehemalige Kommilitonin namens Lina. Und die beiden verbringen einen ganz netten Abend miteinander und verstehen sich sehr gut. Und danach hat Ava eine sehr arbeitsreiche, stressige Zeit. Und die beiden wollen sich eigentlich zwischendurch wieder treffen, aber schaffen es eben nicht, weil Ava so viel arbeitet. Ja, jetzt hat Ava eine stressige Woche hinter sich und möchte sich gerne dann doch wieder mit Lina treffen. Die hat allerdings schon Pläne, lädt Ava aber dazu ein. Und das Einzige, was sie zu diesem Zeitpunkt weiß, ist, dass sie sich irgendwo mit Lina trifft und Sportsachen anziehen soll. Das ist eigentlich alles, was sie weiß. Wo sie aber tatsächlich hinkommt, ist zu dem Treffen einer Gruppe, die sich Connect nennt. Ja, die träumt von einer Gesellschaft, in der Menschen sich einander wieder näher kommen. Das ist eigentlich so der Gedanke hinter dieser Gruppe Connect. Davon weiß aber zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nichts, sondern sie kommt da jetzt ganz vorurteilsfrei zu dieser Gruppe und erwartet jetzt erstmal, dass sie Sport macht. Genau, und da lese ich jetzt noch ein Stück. Zur Sicherheit überprüft Ava noch einmal, ob sie hier wirklich richtig ist. Jägerstraße 14, ja. Nicht ganz das, was sie erwartet hat, auch wenn sie selbst nicht genau weiß, was das gewesen wäre. Jedenfalls nicht dieser quadratische Betonbau, der zwischen 2 heruntergekommenen Mehrfamilienhäusern klemmt. Nur eine schmale Schießscharte von Fenster, 2 Meter über dem Boden, scheint etwas Licht ins Gebäude zu lassen. Ava schiebt ihr Fahrrad zwischen die kleine Herde an Rädern, die dort bereits steht, zieht ihr Handy aus der Tasche. Keine Nachricht. Sie könnte schon reingehen, aber stattdessen schickt sie Lina ein »Bist du schon da?« und klickt sich durch ihre Apps, sieht nur aus den Augenwinkeln, wie andere an ihr vorbei zur Halle gehen. Gleich da ploppt auf ihrem Screen auf und Ava scrollt weiter durch Bilder, die sie kaum wahrnimmt, bis endlich ein Bus am Straßenrand hält, aus dem gleich mehrere Leute aussteigen. Alle in Klamotten, die bequem, aber nicht unbedingt nach Sport aussehen. Darunter auch Lina in einer schwarzen Hose, die ihr locker um die gebräunten Waden fällt. Dazu eine übergroße und leicht verblasst aussehende hellgrüne Jacke, die vielleicht in den 90ern irgendwann neu war und beiläufig perfekt zu den Schnürsenkeln in Linas schwarzen Sneakern passt. Ava wird sich überdeutlich ihrer eigenen neongemusterten Sporthose bewusst, doch Lina lässt ihr keine Zeit darüber nachzudenken, umarmt sie und zieht sie noch in der gleichen Bewegung Richtung Halle, durch die Tür und einen langen Gang aus unverputztem Beton entlang. Als Lina am Ende des Ganges die Tür öffnet, ist Ava kurz geblendet von dem Licht, das unerwartet hell in den Gang flutet. Nach dem bunkerartigen Äußeren der Halle hatte sie mit einem düsteren, höchstens neonbeleuchteten Raum gerechnet. Doch stattdessen betritt sie eine Halle, deren eine Wand vollkommen aus Glas besteht, nur durchbrochen von einem feinen Gitternetz dünner Holzrahmen. Dem Raum ist deutlich anzusehen, dass er schon früher eine Sporthalle war. Allerdings hat er nichts von der miefigen Schäbigkeit, an die Ava sich aus ihrer Schulzeit erinnert. Der alte Boden wurde herausgerissen und durch glattes Parkett ersetzt, das farblich genau zu den Sprossenwänden passt, die sich noch immer über Teile der glatten Betonwände ziehen. Man sieht ihnen an, dass jemand viel Zeit darauf verwendet hat, sie abzuschleifen und zu ölen, sodass sie jetzt mehr Deko sind als Sportgeräte. Dasselbe gilt für die blank polierten Holzringe, die an dicken Tauen von der Hallendecke baumeln. Alles wirkt so gepflegt, dass Ava sich fast in den Olympiaraum ihrer Agentur versetzt fühlt, der mit Bänken und Hockern aus alten Sportgeräten eingerichtet ist und in dem eine Tischtennisplatte den Konferenztisch ersetzt. Ava und Lina legen ihre Schuhe und Jacken ab und setzen sich zu einer der lose in der Halle verteilten Gruppen. Lina scheint ein paar Leute zu kennen, aber bevor Ava dazu kommt, sich vorzustellen oder vorstellen zu lassen, steht schon am anderen Ende der Halle jemand auf, winkt erst und legt dann beide Zeigefinger an die Lippen. Kurzgeschorene Haare, drahtiger Körper und eine helle Stimme, die seltsamerweise gut durch die gesamte Halle trägt. Schön, dass wieder so viele von euch da sind. Ehrlich gesagt hatte ich damit gerechnet, dass bei dem Wahnsinnswetter einige von euch eher mit einem Bier im Park sitzen würden, als sich hier von mir ins Schwitzen bringen zu lassen. Sie wendet sich an jemanden, der gleich zu ihren Füßen sitzt. Ja, Marc, wie du am Mittwoch. Du glaubst doch wohl nicht, dass uns nicht aufgefallen ist, dass du nicht da warst. Die Halle lacht, als sie einen auf Lehrerin macht und in gespielter Strenge den Zeigefinger hebt, nur um ihre Vorstellung gleich mit einem Armwedeln wegzuwischen. Nee, kennen wir alle, oder? Ein kollektives Nicken antwortet. Also, für alle, die heute zum ersten Mal hier sind, ich bin Luca. Vielleicht wird euch manches hier am Anfang etwas komisch vorkommen, aber macht einfach mal mit und wenn ihr euch danach immer noch fragt, was das alles soll, sprecht mich einfach an oder unterhaltet euch ein bisschen mit den anderen. Die meisten von euch kennen das ja schon. Wie immer, bevor wir mit der Körperarbeit anfangen, möchte ich auch eurem Kopf ein bisschen was zu tun geben. Dabei geht es nicht darum, dass ich euch sage, was ihr zu denken habt, sondern ich lasse euch einfach ein bisschen an meinen eigenen Gedanken teilhaben und vielleicht bringen sie euch ja was. Wenn nicht, könnt ihr sie auch gerne danach gleich wieder vergessen, okay? Wieder nickt es um Ava herum. Wahrscheinlich ist es schon ein Ritual, dass diese Frage gestellt wird und als Antwort kommt sowieso nichts anderes als ein Nicken in Frage. Als ich bei einem meiner ersten Connect-Treffen war, hat Dev etwas gesagt, was ich damals ziemlich bescheuert fand. Er meinte, Social Media verbindet uns nicht, sondern trennt uns voneinander. Was für ein Quatsch, oder? Ich meine, klar war ich auch manchmal genervt davon, aber trotzdem war ich online mit Leuten in Kontakt, die ich sonst längst aus den Augen verloren hätte, denen ich vielleicht niemals begegnet wäre. Leute, die in anderen Städten leben oder sogar in anderen Ländern. Das geht euch wahrscheinlich ähnlich, oder? Auch Ava kennt das, nur zu gut kennt sie es. Ja, also habe ich das erstmal abgehakt. Ich muss ja nicht immer mit Dev einer Meinung sein, dachte ich. Aber irgendwie, diejenigen von euch, die Dev kennen, wissen wahrscheinlich, was ich meine. Irgendwie hatte er da schon einen Haken in meinen Kopf gesetzt. Ein paar vereinzelte Lacher sind zu hören. Demonstrative Lacher von Leuten, die Dev eben kennen, wer auch immer Dev ist. Und der Haken hat es ganz schön in sich, denn in den nächsten Wochen habe ich dann immer stärker darauf geachtet, was ich online wirklich mache. Mit wem bin ich in Kontakt? Und was ist das für ein Kontakt? Reden wir wirklich miteinander oder like ich nur ihre Bilder, damit sie meine Bilder liken? Überall im Raum ertapptes Lachen, unterdrücktes Gemurmel. Stimmt ja auch, denkt Ava. Zumindest oft, vielleicht sogar meistens. Aber trotzdem, fährt Luca fort, ist diese Art von Kontakt nicht besser als gar keiner? Und schließlich schadet es ja auch nicht, oder? Sie blickt sich im Raum um. Aber dann ist mir noch etwas anderes aufgefallen. Und vielleicht klingt das jetzt auch total banal, weil eigentlich wissen wir das ja alle. Aber trotzdem hatte ich es mir vorher nie so klar gemacht. Diese völlig nichtssagenden virtuellen Kontakte überlagerten immer mehr die Beziehungen zu den Menschen, mit denen ich zusammen war. Immer war ich mit einem Auge bei meinem Handy. Es könnte mir ja irgendwer geschrieben haben. Es könnte ja irgendwer mein neues Profilbild kommentiert haben. Sie wirft einen Blick durch den Raum. Jetzt mal ehrlich, wer von euch kennt das auch? Zögerlich heben sich die ersten Arme, bis Ava schließlich niemanden mehr sieht, der seinen Arm nicht gehoben hat. Wie sie, wie alle. Ah ja. Sieht so aus, als gäbe es zumindest eine Sache, auf die wir uns einigen können. Ist ja schon mal etwas. Luca lacht. Als ich das festgestellt habe, habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich wollte zumindest eine Woche lang komplett auf Social Media verzichten. Das wird schon gehen, dachte ich. Eine Woche. Ist ja eigentlich nicht viel, oder? Wieder schaut Luca sich in der Halle um und hier und da antwortet man ihr mit einem Kopfschütteln. Ja, dachte ich auch. Ich habe es trotzdem nicht geschafft. Und das hat mich dann wirklich erschreckt. Dass ich nicht mal eine Woche darauf verzichten könnte, hätte ich nicht gedacht. Naja, ich will das jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen, aber es gibt einen Grund, weshalb ich euch das überhaupt erzähle. Diese Woche bin ich nämlich seit genau 3 Jahren Social Media frei. Spontaner Applaus bricht aus verschiedenen Ecken im Raum aus. Luca verbeugt sich leicht. Danke, danke, sie lacht. Ein bisschen wie Selbsthilfegruppe, oder? Aber ernsthaft, ich hatte noch nie das Gefühl, so intensiv mit Menschen verbunden zu sein, wie ich es jetzt bin. Ich meine, ich stehe jetzt hier vor euch und denke nicht gleichzeitig darüber nach, wer mir vielleicht inzwischen geschrieben hat und bei wem ich mich mal wieder melden müsste. Deshalb möchte ich euch dazu einladen, während der heutigen Stunde eure Handys gedanklich auszuschalten und euch wirklich ganz darauf zu konzentrieren, hier zu sein. Lasst euch nicht ablenken von Leuten, die vielleicht gerade auf dem Klo sitzen und euch aus Langeweile irgendein Video schicken. Irgendwer hinter Ava lacht laut auf, vielleicht weil er sich ertappt fühlt. Also, sagt Luca und breitet die Arme aus. Lasst uns anfangen. Die Grüppchen lösen sich auf und man verteilt sich im Raum, kniet sich in gleichmäßigen Reihen auf dem Boden, immer 2 Armlängen voneinander entfernt. Auch Ava reiht sich ein, geht in die Hocke, setzt sich auf die Fersen. Sie weiß nicht, wohin mit ihren Händen, legt sich schließlich auf den Oberschenkeln ab, wartet. Als nichts passiert, schaut sie sich um und blickt rundum in geschlossene Augen. Sie macht es ihnen nach, sitzt blind da, versucht an nichts zu denken, weil das wahrscheinlich erwartet wird, an nichts zu denken. Aber jedes Rascheln, Husten, Atmen lenkt sie ab. Sie öffnet die Augen einen winzigen Spalt, lässt ihren Blick über die glatten, leeren Gesichter streifen, die sich offenbar an keinem Geräusch stören. Es ist seltsam beruhigend, von lauter Menschen umgeben zu sein, die mit geschlossenen Augen dasitzen, die einen nicht anschauen, deren Gesichter man in aller Ruhe betrachten kann. Bis sie sich mit einem Mal voyeuristisch vorkommt, als wären die Gesichter in Wahrheit nackte Körper, die nicht wissen, dass man sie anstarrt. Über diesen Gedanken erschrocken, schließt sie erneut die Augen, zwingt sich, sie geschlossen zu halten, bis endlich Lukas Stimme wieder einsetzt. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf den Atem. Durch die Nase ein, durch die Nase aus. Das Zwerchfell hebt und senkt sich. Aber wo genau ist eigentlich das Zwerchfell? Den Atem strömen lassen. Durch den Scheitel ein und durch den Boden wieder aus. Aber versucht sich vorzustellen, wie etwas von oben nach unten durch sie hindurchfließt, wird ruhiger. Luca spricht und 100 Körper beugen sich vor, strecken die Arme lang und länger auf dem Boden aus, lassen sie in einem Halbkreis zur Seite wandern. Aber zuckt zusammen, als plötzlich eine Hand nach ihrer Rechten greift. Ihr Blick trifft den eines lächelnden Mädchens mit grau gefärbten Haaren und Nasenpiercing. Auch nach ihrer linken Hand greift nun jemand. Sie hebt den Kopf und sieht überall im Raum Leute einander an den Händen halten, die Stirn auf dem Boden, die Arme zur Seite ausgestreckt, liegen sie da, regen sich nicht, halten sich nur. Ava legt den Kopf wieder am Boden ab, versucht die Hände der anderen weder zu fest noch zu locker zu halten, spürt ihre Handflächen schwitzig werden, spürt ihre hochgezogenen Schultern sich verkrampfen. Es ist eine Erleichterung, als Lukas Stimme ihr erlaubt, loszulassen, als ihre Arme sich wieder nach vorne schieben, als 100 Körper sich mit dem Ausatmen hochdrücken, ein Dreieck bilden aus Armen, Beinen, Boden. Es ist eine Erleichterung, auch wenn Avas Körper nicht das tut, was er soll, auch wenn ihre Fersen nicht Richtung Boden wollen und ihr Rücken nicht gerade wird. Mit dem nächsten Ausatmen schwingt ihr rechtes Bein nach vorne, einen Moment verspätet, erst nachdem sie geschaut hat, wie die anderen es machen. Eigentlich schwingt es auch nicht, es schleift. Dann richtet sie sich auf, streckt die Arme aus, beugt das rechte Bein, hält. Hält lange. Hält so lange, dass ihr die Arme schwer werden. Hält so lange, dass sie sinken lassen will, doch um sie herum schweben 100 Paar Arme schwerelos im Raum. Bis Lukas Stimme ihre Oberkörper dreht, bis wieder 2 Hände nach ihren greifen. Jetzt ist sie beinahe froh darüber, weil sie das Gewicht ihrer Arme nicht mehr allein tragen muss. Eine Stunde lang bewegen sich so 100 Körper voneinander weg und aufeinander zu. In einer perfekten Choreografie fließen sie von einer Übung in die nächste, halten einander, lassen los und bleiben schließlich am Boden liegen. Die Arme ausgestreckt, die Hände ineinander verschränkt. Nur dass es aber jetzt nichts mehr ausmacht. Nur dass sie sich jetzt keine Gedanken mehr macht, ob ihre Hände schwitzig sind, weil alle Hände schwitzig sind, weil ihr Kopf vollkommen ausgefüllt ist von ihrem pumpenden Atem, weil sie froh ist, endlich nur da zu liegen und zu hören, wie die Atemgeräusche um sie herum leiser werden, wo ruhiger. Bis auch ihr eigener Atem endlich ruhiger wird, sanft ein- und ausströmt, ihre Bauchdecke sich hebt und senkt. Ein, aus, ein, aus. Kurz bevor aber vom Dämmerzustand in den Schlaf hinüberschwappt, setzt Musik ein. Ein elektronisches Summen, das nur langsam, fast unmerklich in einen pulsierenden Beat übergeht. Um sie herum gerät der Raum wieder in Bewegung. Körper recken sich, rollen über den Boden, richten sich auf, wölben die Rücken, strecken die Arme. Sie versucht, die Bewegung zu kopieren, aber weiß nicht, an wem sie sich orientieren soll. Kommt sich albern vor, als sie mit überstrecktem Rücken die Arme kreisen lässt. Kommt sich nicht weniger albern vor, als sie auf allen Vieren den Rücken wölbt und streckt, als sie auf den Knien mit ausgebreiteten Armen hin und her schwankt. Die Musik wird jetzt lauter, der Rhythmus schneller. Die Körper haben sich fast alle aufgerichtet, beginnen sich zu wiegen, mit geschlossenen Augen zu tanzen, berühren sich, tanzen umeinander, miteinander. Es fasziniert aber, wie sie blind tanzen, ohne sich in die Quere zu kommen, wie sie die Anwesenheit der anderen zu spüren scheinen. Sie selbst spürt nichts, traut sich nicht, die Augen zu schließen, aus Angst, jemanden anzurempeln, steht als Brett zwischen fließender Bewegung. Als sie dann doch zu tanzen versucht, kommt sie sich ungelenk vor, ihre Arme baumeln, ihre Hüfte ist starr und den Rhythmus verfehlt sie immer knapp. Sie ist dankbar, als die Musik mit einem letzten vibrierenden Bass verklingt. Dankeschön.